Herzlich willkommen zur Finanzrudel Audio Experience, einem Podcast für alle, die sich das Thema persönliche Finanzen, Unternehmertum und Minimalismus zu Herzen nehmen. Hier lernst du wertvolle Tipps und Erfahrungen, die du in deinem Leben praktisch anwenden kannst. Mein Name ist Thomas Brandon Kovac, auch bekannt als Thomas der Sparkojote. Ich bin Unternehmer und führe den größten Schweizer Finanz-YouTube-Kanal und Finanzblog sparkojote.ch. Herzlich willkommen zum Dividendendienstag, zur größten, besten Dividenden-Livestream-Show im gesamten Dachraum, aber auch die
interaktivste. Ich war gerade abgelenkt, weil ich bin auch in den Stream reingegangen und ich warte, bis wir da erscheinen, weil da sind wir nämlich noch nicht.
Ja. Wir sind wieder live für den Dividendendienstag und heute ist ein normaler Dividendendienstag, also keine Portfolios. Heute werden wir uns anschauen, wie man sich 2021 ein passives Einkommen mit Dividenden aufbauen kann. Und für die Leute, die auf Instagram dabei sind, ihr seht, das ist eine andere Ansicht. Ich glaube, Johannes, du siehst es jetzt auch. Jetzt ist nicht mehr so von unten die ganze Zeit, sondern auch gemütlich, so wie bei dir, professionell, ja, wenn man das so sagen darf.
Als wäre es bei dir nicht professionell gewesen.
Davor nicht, auf jeden Fall. Also auf Instagram.
Ja, du bist auf andere Art und Weise professionell. Ja. Du hast besseren Sound, du hast die besseren Kameras, glaube ich. Ja.
Ich würde sagen, wir gucken uns doch einfach heute mal das Thema passive Einkommen zuerst einmal an. Was gibt es da überhaupt für Möglichkeiten? Auch so ein bisschen die Basics. Und dann nachher gibt es dann so ein bisschen den Deep Dive in passives Einkommen mit Dividenden, oder?
Richtig. Ja, genau. So machen wir das.
Viele Leute sind schon am Start. Tommy Opmax, yeah, Wolf, Phil Pirat, guten Abend, meine Lieben. Ich weiß nicht, passives Einkommen. Das ist so, was ist so das Erste, was dir in den Kopf geht, wenn du an diesen Begriff denkst oder dieses Wort hörst?
Passives Einkommen, denke ich mir, ganz geil. Weil, du hast mich gefragt, was kommt in meinen Kopf, das ist es. Ganz geil und zwar aus dem Grund, dass passives Einkommen ja bedeutet, dass du im Prinzip nichts mehr aktiv dafür tust, dass das Geld reinkommt. Ja. Wir sprechen heute, weil wir haben natürlich den Dividendendienstag, sprechen wir über Dividenden als passives Einkommen. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten des passiven Einkommens, wobei da könnte man dann auch schon drüber streiten, wie passiv das dann ist, weil wenn man auch über YouTube und so weiter spricht, dann ja klar, Videos sind einmal hochgeladen und dann kann man sich monetarisieren lassen und so weiter, aber wenn man das nicht regelmäßig pflegt und so, dann, dann ist es halt irgendwann vorbei und deswegen sage ich auch immer gerne, Dividenden ist so die passivste Art des Einkommens, die ich überhaupt kenne. Ja. So, weil da musst du halt wirklich nichts mehr machen. Ja. Du kaufst einmal diese Aktie und oder diese Aktien im besten Fall, sind es mehrere. Du brauchst schon ein paar, damit man davon auch wirklich leben kann. Und dann kommt einfach regelmäßig dieses Geld aufs Verrechnungskonto des Brokers drauf. Und ja, dann kannst du damit machen, was du möchtest. Du kannst es reinvestieren. Du kannst es ausgeben. Ja, und das ist halt der optimalste Fall ist dann einfach, dass man davon leben kann. Und wir haben schon ein paar Mal ausgerechnet, wie viel Geld man dafür braucht. Und ich habe schon gesagt, wenig ist es nicht. Wenn du Bock hast, später können wir das auch nochmal vorrechnen. Ich glaube, das ist immer ganz, ganz schick, solche Zahlenspiele einmal zu machen.
Auf jeden Fall.
Aber ja, das ist das, was mir so in den Sinn kommt, wenn du sagst hier, sag mal was über passives Einkommen.
Also ich finde ja sowieso, passives Einkommen ist ja natürlich so ein richtig ausgelutschter Begriff. Das wird immer so ein bisschen verwendet.
Es ist oder finanzielle Freiheit ist ja auch ziemlich ausgelutscht.
Aber es ist halt schon echt schwer. Also ich sage jetzt mal, das krasseste passive Einkommen, was man sich so vorstellen kann, ist ganz klar Dividenden, also sprich Aktieninvestments zum Beispiel, dann vielleicht noch Zinsen, wenn man irgendwo noch Zinsen bekommt. Bei Miete ist es nur dann passiv, wenn man auch alles andere outsourced, die Verwaltung und so weiter. Und das frisst natürlich an der Rendite, wenn man das so sagen darf, oder an dem passiven Einkommen. Und eben, du hast ja schon vorhin erwähnt, YouTube und Co., das sind halt alles so eher so vielleicht Hybriden, wenn man das so sagen kann. Ja, also es ist so halb passiv vielleicht, aber es ist auch aktiv, es braucht beides
So
und
zeitweise passiv, so zwischendurch
genau, und
kannst du mal Urlaub machen.
wir wollen ja wirklich über das hundertprozentige passive Einkommen reden und da kommt man halt fast nicht drum herum, als jetzt zum Beispiel das Thema Dividenden. Und bevor wir jetzt aber wirklich so den Deep Dive machen zum Thema Dividenden, will ich auch noch so ein bisschen was Persönliches dazu erzählen, weil viele Leute fragen mich auch immer wieder oder ich sag mal kritisieren, ja Thomas, du bist noch so jung. Wieso investierst du in Dividenden, Aktien? Das macht absolut keinen Sinn. Du könntest doch mehr auf Wachstum gehen, dies, das, jenes. Und das Ding ist ja, wenn man von Dividenden leben möchte, dann braucht man schon relativ viel Geld. Und wenn man heute noch nicht relativ viel Geld hat oder in sehr naher Zukunft, dann macht die Dividendenstrategie nur bedingt Sinn. Da haben wir schon verschiedene Gründe besprochen, ob es auch psychologischer Natur ist, Motivation und so weiter. Aber bei mir ist es vielleicht auch ein bisschen speziell, weil ich habe ja vor, tatsächlich in den nächsten 2, 3 Jahren bereits schon von Dividenden leben zu können. Ja, also sprich, das Kapital schon zu haben. Und deshalb ist das halt einfach einer der Gründe, wieso ich zum Beispiel auch sehr gerne die Dividendenstrategie verfolge. Was aber nicht heißt, und das ist ja so der Punkt, wenn man in Apple investiert, dann nimmt man auch eine Dividendenrendite mit. Je nachdem, wie früh man da schon investiert ist, ist die Dividendenrendite relativ nett, na, oder relativ gut bereits. Und Apple ist das größte Unternehmen, börsennotierte Unternehmen auf der Welt und ist halt ein Dividendenunternehmen oder ein Dividendenzahler. Microsoft ebenso. Na, nimmt man jetzt eine Mastercard, Visa, die zahlen auch Dividenden. Das heißt, man kann das nicht so strikt trennen und sagen, ja, ich investiere jetzt nur in Unternehmen, die keine Dividende zahlen. Weil dann lässt man unter Umständen sowas wie eine Apple, eine Microsoft, eine Mastercard, eine Visa einfach links liegen. Und ich glaube, das ist definitiv nicht der Sinn dahinter, glaube ich. Genau, das einfach noch so kurz als Input von meiner Seite. Aber ich denke, wir können jetzt mal so richtig loslegen. Du hast ja so ein bisschen auch was vorbereitet heute, oder?
Ja, definitiv. Aber den Punkt, den du gerade angesprochen hast, den fand ich auch noch ziemlich interessant eigentlich. Und auch wichtig zu verstehen, so auf diesen Unterschied vielleicht nochmal ganz kurz einzugehen. Leute, die eher auf eine Wachstumsstrategie oder auf eine Dividendenstrategie setzen. Ja, wenn man auf eine Dividendenstrategie, du kannst ja unterschiedlich in Dividenden investieren. Du kannst sie einfach mitnehmen. Das machen halt auch viele. Ne, die kümmern sich nicht so extrem darum, okay, ich will jetzt eine hohe Dividendenrendite, oder du investierst halt dividendenstrategiemäßig, suchst dir auch Unternehmen raus, die eine hohe Ausschüttung eben haben, womit du dann möglichst schnell in Rente gehen kannst oder deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst. Und da gibt es eben auch wieder unterschiedliche Arten von Aktien auch, ne? Je nachdem, für was man sich da entscheidet. Wenn man jetzt eine Apple nimmt oder so, dann ist die Dividendenrendite natürlich nicht so hoch. Anders, wenn man jetzt auf so eine klassische, die in Amerika immer hochgelobt wird, AT&T, investiert, dann hast du eine höhere Dividendenrendite. Dann ist es auch schneller wahrscheinlich, dass du in
Auf
Rente
jeden
gehen
Fall.
kannst. So. Dann, was schauen wir uns denn mal als nächstes an?
Wir haben hier noch ein paar Kommentare, ein paar spannende. Wir können ja abstimmen.
Ja.
Zählt Hartz IV zum passiven Einkommen? Also ist das
Ja.
passives Einkommen? Das ist so ein bisschen die
Ja.
Frage. Also ich muss sagen, ich
Ja.
glaube schon auch, oder? Ist schon, du musst ja nichts dafür machen, oder muss man was dafür machen? Ich weiß, ich bin nicht so
Nö.
informiert. Nö.
Ja, gut, okay. Es kann schon sein, dass du regelmäßig mal Bewerbungen schreiben musst oder auch ins Amt halt gehen musst und dich rechtfertigen musst, warum du vielleicht immer noch keine
Ja,
Arbeit
aber
gefunden hast.
geht ja noch. Das hält sich in Grenzen.
Es ist relativ passiv,
Okay,
muss
also
ich
ich
auch
würde schon so
sagen.
sagen, ich
So,
meine, auch
also
bei
ich da, ja.
Dividendenaktien musst du ja auch immer wieder reinschauen ins Portfolio, so ein bisschen managen. Kann man ja vergleichen, so ins Amt gehen, da so ein bisschen Bewerbungen, ein bisschen Alibi-mäßig machen und das kann man ja so ein bisschen vergleichen, oder?
Ja,
Vom Aufwand
oder du
her.
kannst auch bei Dividenden kannst du auch einfach buy and hold forever machen.
Na. Wie der Tim Schäfer.
Genau, dann brauchst du auch nicht mehr ins Portfolio reinzugucken. Dann ist es wirklich komplett passiv und dann ist es halt auch so ein bisschen so ein Überraschungsei, was du dann als Dividenden bekommst, ne? Weil Dividenden können steigen, fallen oder mal ganz ausfallen.
Also schreibt mal in
Das
den
ist eben
Chat,
das Ding.
auf Instagram und auf YouTube. Wer findet, Hartz IV ist passives Einkommen plus und
Ja,
alle anderen, die
ja.
das nicht als passives Einkommen einschätzen würden, minus. Also für mich ganz klar ein Plus. Passiver geht's
Ja, ich
schon
denke
fast
auch.
kaum. Aber es ist sehr gedeckelt, wenn man das so sagen darf. Also es ist nicht skalierbar. Also Hartz IV ist, soweit ich weiß, zumindest nicht skalierbar, wie bei
Nee,
Dividenden.
das ist es definitiv nicht. Also skalieren ist da definitiv nicht. Wenn man das möchte, dann sollte man wahrscheinlich doch ein eigenes Business
Ja, auf
starten und
jeden Fall.
dann schauen, dass man das so weit automatisiert, dass man da auch keinen Fuß mehr in die Firma setzen muss. Dann ist das, dann kann das auch relativ passiv sein. So. Ja, muss man aber auch ein guter Unternehmer sein, glaube ich, damit man das wirklich hinbekommt, sich komplett da rausnehmen zu können. Aber es ist auch möglich, klar.
Der Tommy haut raus, ist mit Kindern skalierbar.
Das stimmt, um Gottes Willen, ja, das
Oh
stimmt.
Mann. Okay, kommen wir zum
Aber
Ernst der Sache, glaube ich, hier wieder zurück
ja.
zum richtigen Thema, und zwar Dividenden als passives Einkommen.
Ja. Vielleicht auch mal, um so anzusprechen, weil das interessiert dann natürlich auch die Leute. Worauf kann man gucken, wenn man jetzt solide Dividendenaktien auswählt? Ja, man hat ja, was weiß ich, wie viele zigtausend Aktien gibt es auf der Welt? Irgendwie, ich glaube, 7.000 oder 8.000 Aktien. Hat mal der Thorsten vom Aktienfinder im Interview mir verraten. Wie soll man da jetzt irgendwie klarkommen und schauen, dass man die für sich besten Aktien, Dividendenaktien raussucht? Und um einfach so solide wie möglich vorzugehen und auch erstmal das einfach zu halten, denke ich mir, es gibt vier Hauptpunkte, so auf die man erstmal gucken kann, wo man dann erstmal schon mal ein Gespür dafür bekommt, macht das überhaupt grundsätzlich Sinn, sich jetzt damit weiter zu beschäftigen. Punkt 1. Ist das Unternehmen also die Branche, ist die Branche, in der sich das Unternehmen befindet, noch in vielen Jahren relevant? So, das ist auch so ein bisschen die Warren Buffett-Strategie, ne? Investiere nicht, wenn du irgendwie denkst, in 30 Jahren hat das Unternehmen eh nichts mehr zu sagen. Das schließt sich daran an. Dann kann man sich natürlich überlegen, was sind diese Branchen, die zukunftsfähig sind und welche sind es eher nicht. Dann kann man sich natürlich auch seine eigenen Gedanken dazu machen. Kann hier auch nur Anregungen kurz geben. Ich denke, die Tech-Branche, Essen, Trinken sind so Standard-Konsumgüter, ne? Das ganze Zeug, was man immer braucht, Pharma, Unterhaltung, geht, glaube ich, immer. Wir haben uns schon vor zigtausend Jahren Geschichten erzählt. Wir werden das auch noch in Zukunft machen. Gehe ich stark davon aus. Dann was. Ist weniger so, welche Branche nimmt vielleicht ab in Zukunft und ist nicht mehr so interessant. Das ist vielleicht sowas auch wie Telekommunikation. Also jetzt so die klassischen Telekommunikationsunternehmen meine ich damit hauptsächlich. Nicht, dass wir nicht mehr miteinander kommunizieren über digitale Medien, das glaube ich überhaupt gar nicht. Also das findet auf jeden Fall weiterhin statt. Aber sowas wie, weiß ich nicht, Telekom, ne, AT&T, so die Klassiker, werden es vielleicht ein bisschen schwer haben, wenn der Elon Musk mit seinem Starlink das Internet dann per Satellit zu uns bringt. Tabak ist so eine Branche, Öl ist so eine Branche, die vielleicht auch, wo man diskutieren kann, ob es noch Zukunft hat, langfristig. Ja. Wir haben auch oft darüber gesprochen in den Dividendendienstagen, warum es sich vielleicht trotzdem lohnt, da zu investieren. Das ist aber dann eine andere Strategie, ne? Diese High-Yield-Strategien, ja, muss man ein bisschen anders betrachten. Punkt 2. Stabile Umsätze und Gewinne sollte das Unternehmen machen und diese, wenn möglich, natürlich auch steigern. Und ein wichtiger Punkt, dass genug übrig davon ist, um die Dividende zu bezahlen. Man nennt das Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow. Dann in den allermeisten Fällen, um einfach zu gucken, reitet sich das Unternehmen vielleicht in Schulden, in Probleme, auch wenn es hier die Dividenden zahlt. Und das wollen wir als solide Investoren, als achtsame Investoren eigentlich nicht. Punkt 3, genau, die regelmäßige Steigerung. Die hat einfach den Vorteil, dass du mit der gleichen Aktienmenge über die Jahre einfach immer mehr verdienst. Das klar, da kann man jetzt darüber streiten, ist das irgendwie ethisch und so weiter. Das wird auf dem Rücken der Mitarbeiter dann ausgetragen, so der Standard, ne? Immer mehr Arbeit für weniger in weniger Zeit und es wird alles immer stressiger und so weiter. Und dadurch können natürlich auch Gewinne und Umsätze steigen, wenn man expandiert. Und dadurch steigen dann auch die Dividenden optimalerweise regelmäßig. Punkt 4, Die Dividendenrendite muss natürlich gegeben sein. Ohne Dividendenrendite geht es nicht. Da hast du keine Dividendenaktie, das ist ganz klar. Aber da lässt sich drüber streiten, weil sie sollte sich einfach nach deinen Zielen und Anforderungen richten, was du hast. Ne? Jetzt der Thomas, der Sparkojote, möchte zum Beispiel so schnell wie möglich von den Dividenden leben. Da braucht er eine hohe, hohe Dividendenrendite eher, ja, oder sehr viel Geld. Was du, das ist
Also
auch nicht
beides.
so dein Problem. Ich weiß, kein Problem für dich. Oder du sagst halt, war ich jetzt bei den hohen Dividendenrenditen, genau, oder du sagst halt, ja, ich nehme die einfach so mit, ich habe noch viel Zeit an der Börse und ich setze vor allem auf Dividendensteigerungen und bin dann auch mit weniger Dividendenrendite zufrieden. Also das waren so die vier Hauptpunkte erstmal zum Einstieg. Die Branche, ist sie noch relevant? Punkt 2, stabile Umsätze und Gewinne und steigen die? Und Punkt 3, regelmäßige Steigerung der Dividenden. Und Punkt 4, die Dividendenrendite. Überlege sie dir einfach, was du da haben willst.
Also in der Realität ist es ja sehr oft so, dass wenn man jetzt eine Dividendenstrategie fährt, dass viele Leute, wenn man die wirklich realen Portfolios anschaut, sie haben nicht nur eine hohe, also eine High-Yield-Dividendenstrategie, nicht nur Dividendenwachstum, sondern es ist ein Mix aus beidem in der Regel. Also du hast dann zum Teil hast du Dividendenwachstumsunternehmen drin, aber auch High-Yield-Unternehmen. Also das ist ja nicht so, dass sich das eine mit dem anderen ausschließt. Was ich bei der Dividendenstrategie eher so im Fokus immer wieder habe und was ich dann auch sage, das macht für mich zumindest viel mehr Sinn. Aufs gesamte Portfolio schaue ich, dass ich so zwischen 3 bis 4% Bruttodividendenrendite bekomme. Das heißt, ich kann da auch High Yielder mit reinnehmen oder irgendwas dazwischen oder auch Unternehmen reinnehmen, die gar keine Dividendenrendite haben. Also sprich zum Beispiel sowas wie eine Alphabet, das gar keine Dividende ausschüttet. Und ich schaue dann einfach über das gesamte Portfolio, hey, ich möchte so 3 bis 4% brutto haben schlussendlich. Dann weiß ich halt immer ungefähr, bei 1 Million sollten 30.000 bis 40.000 bei rumkommen pro Jahr, auch wenn ich jetzt Alphabet oder so mit einer bestimmten Position im Portfolio habe. Und das gleicht das Ganze dann auch so ein bisschen aus. Also ich bin ja nicht so einer, der jetzt sagt, oh, okay, krass, ich gehe jetzt hier voll High Yield, 8% Dividendenrendite, alles was drunter ist, es kommt mir nicht rein. So ist es ja nicht, sondern ich schaue halt immer das Big Picture an und orientiere mich hier sehr gerne. Und das ist auch so von meiner Seite auch nochmal so ein Vorschlag, einfach wenn man etwas mit Dividenden anfangen möchte, dass man einfach auch mal auf die Gesamtdividendenrendite vom Portfolio schaut und anpeilt, wie viel möchte man da denn bei rumkommen. Bei mir sind es halt diese 3 bis 4% brutto, also noch relativ konservativ. Man könnte jetzt auch sagen 5%, es wird dann immer risikoreicher, je mehr das ist. Oder man könnte auch sagen, man ist sehr konservativ unterwegs, 1 bis 2% Dividendenrendite aufs gesamte Portfolio gesehen. Das ist dann zum Beispiel sowas wie eine Ausschüttungsrendite auch vom Vanguard FTSE All World. Das ist so in dem Bereich diese 1 bis 2%, je nachdem, wie halt die Kurse stehen. Und ich denke, das ist halt sehr wichtig zu verstehen, dass man sich da vielleicht nicht zu fest versteift. Zum Beispiel jetzt nur auf die Dividendenrendite, wenn man jetzt die Dividendenstrategie fahren möchte. Also auf einzelne Unternehmen gesehen.
Ja, auf jeden Fall. Es ist eben auch wichtig, das Ganze realistisch zu betrachten, ne? Zu gucken, okay, ich meine, wir können ja gleich wirklich nochmal rechnen, weil es ist wirklich essentiell, die Geldmenge, die man hat, die man zur Verfügung hat und die man investiert hat, hat einen ganz, ganz großen Einfluss. Und je nachdem, wie viel man verdient, kann man sich vielleicht auch ausrechnen, wie viel man zurücklegen kann und wie realistisch dann eine bestimmte Summe in einer bestimmten Zeit ist. Ne? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, ich will sofort irgendwie so schnell wie möglich davon leben können, ich will so und so Aktien investieren, dann brauche ich irgendwie 1,7 Millionen Euro und dann ist aber halt die Frage, okay, wo nehme ich die her? Und dann muss man vielleicht schauen, okay, ist das realistisch oder muss ich die Anforderungen runterschrauben oder arbeite ich vielleicht länger, um dieses Ziel zu erreichen?
Brauchen wir den Sparratenrechner, oder? Zinsenberechnen.de.
Ach, ich bin mir da auch nie so 100 pro. Ich gehe auch auf die Seite immer, wenn ich sie brauche und finde mich dann sozusagen immer wieder neu zurecht.
Ich glaube, es ist schon die. Also ich denke schon, es ist immer dieselbe. Jetzt ist die Frage, mit was für Zahlen wir hier hantieren wollen. Hast du da ein paar Zahlen direkt oder müssen wir jetzt on the go noch schnell ein Rechenbeispiel machen?
Naja, also ich glaube, so die zwei Hauptstrategien, die man so fahren kann, ist entweder die, dass man jetzt nicht speziell auf die Dividendenausschüttung schaut, also nicht auf die Dividendenrendite so groß schaut, dann ist der Schnitt bei 2%. Da können wir mal schauen, wie viel Geld braucht man da, um mit 2% irgendwie klarzukommen. Und die andere Möglichkeit wäre eben, dass man schon eher eine stärkere Dividendenstrategie verfolgt. Und da kommt dann erfahrungsgemäß, also jetzt, ich denke mir das nicht aus, sondern das kommt von ETFs her, die ich dann als Referenz nehme, also Dividenden-ETFs, die dann auch so im Bereich 4 bis allerhöchstens dann 5% normalerweise dann ausschütten. Also es sind so die zwei Zahlen, mit denen ich dann rechne, einmal 2% und 4%.
Also ich würde sagen, hier sehen wir schon mal ein paar Zahlen auch im Chat. Potato King hat geschrieben, Dividendenstrategie macht für mich nur mit 1.000 € pro Monat oder mehr Sinn. Dominik Engstler sagt, 2.500 netto würde Sinn machen für ihn. Also wenn man das dann wirklich mal schafft, ja, also dass man davon lebt, vom passiven Einkommen komplett. Ich weiß nicht, wollen wir mal mit 2.000, also wie viel Geld braucht man für 2.000 € netto rechnen? Ich denke, das ist sogar einfacher, wenn wir das mit einem normalen Taschenrechner machen, oder? Das ist ja relativ easy. Wie ist das nochmal bei euch mit den Steuern? Was kann man da pauschal, oder was muss man da pauschal abziehen bei
Da
den
kann man
Dividenden
pauschal
ungefähr?
gut 27% kannst du
Das
da
bedeutet,
pauschal
ein Viertel
abziehen.
ist geht weg. Oder so ein guter Viertel geht weg. Das heißt, wenn ich 3.000 Euro Dividende brutto bekomme, dann geht ein Viertel davon weg. Also so 700, 5, sagen wir 800 € würden davon weggehen von den 3.000. Okay, dann würde ich sagen, rechnen wir mal mit diesen genau 3.000. Das ist ein gutes Rechenbeispiel, glaube ich. Also 3.000 € wollen wir brutto pro Monat haben durch Dividenden. Ja, das wären 2.200 € netto. Und natürlich haben wir das in einem Monat, weil wir davon leben. Vielleicht wollen wir da noch nebenbei was zurücklegen für Ferien und so weiter. Und ich denke, 2.200 € netto ist doch ein angemessenes Dividendengehalt, wenn man das so sagen kann. Da kann man
Ich
gut
denke
von leben,
auch, ich
oder?
denke auch. Damit kann man schon was anfangen, auf jeden Fall.
Heißt, wir machen das Ganze mal 12, ja? Weil wir 12 Monate haben. Das heißt, wir brauchen 36.000 € brutto pro Jahr an Dividende. Und das Coole dabei ist, bei jeder Aktie steht immer die Bruttodividendenrendite. Wir rechnen also gar nicht mit den Netto-Dividendenrenditen. Das steht eigentlich nie bei einer Aktie, sondern immer die Bruttodividendenrendite. Und ich würde mal sagen, wir machen die klassische 4%-Regel, oder? Zuerst. Das ist so das, was man am meisten hört. Bedeutet, bei einer 4%igen Bruttodividendenrendite, ja, das heißt, wir machen jetzt durch 0,04, das sind 4%. Brauchen wir 900.000 € um dieses Ziel zu erreichen von diesen 2.200 € netto pro Monat. Also nicht mal eine Million, also durchaus spannend, wenn man sich das mal überlegt. Ja? Also wir brauchen nicht mal eine Million, wenn wir die 4%-Regel verwenden würden. Ist das so unrealistisch? Ich weiß es halt nicht, so im Verhältnis in Deutschland. Wie muss ich mir das vorstellen?
Was meinst du, was
Also
ist unrealistisch, dass
900.000,
man davon leben
900.000 Euro,
kann?
nee, 900.000 €, dass man das erreicht.
Ach
Als
so.
Vermögen, was investiert ist und dass man dann davon leben kann, 2.200 € netto.
Ich denke schon, ehrlich gesagt, dass es realistisch ist. Vielleicht nicht diese 900.000 komplett zu sparen, zurückzulegen, sondern wenn du sie ja schon investierst, kannst du auch vom Zinseszinseffekt Gebrauch machen über die Jahre und das geht auch exponentiell nach oben und der unterstützt dich natürlich bei diesem Sparvorgang, ne? Das heißt, man muss gar nicht 900.000 komplett sparen, sondern es reicht dann vielleicht irgendwie, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, das wäre mal so irgendwas, was ich mir grundsätzlich im Kopf abspeichern könnte. Um einfach so, ja, das als Beispiel zu haben, dass man dann irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht 400.000 schätzungsweise über 30, 40 Jahre, ist jetzt nur ganz, ganz grob geschätzt, so vom Gefühl gerade her, vielleicht kriegen wir es noch gescheiter hin, dass man die überhaupt investieren muss, also zurücklegen muss, damit man dann letztendlich zum gewünschten Renteneintritt dann auf diese 900.000 kommt, von denen man dann eben leben kann.
Ich habe mal die Zahlen in den Zinseszinsrechner reingehauen. Und zwar möchte ich die Sparrate berechnen, die wir monatlich brauchen, bei 7% pro Jahr und einer Anspar also, und einer bestimmten Ansparzeit, die wir selber bestimmen können. Ja, also das könnte durchaus interessant sein. Jetzt ist halt die Frage, wie viel Ansparzeit wollen wir hier jetzt mal anpeilen? Je länger es ist, umso weniger ist die Sparrate. Also die Sparrate, umso kürzer es ist, das kann ich mal als Beispiel machen. Ich kann ja hier 5 Jahre eingeben, wenn das jemand, wenn jemand richtig ambitioniert ist, ja, so ein richtig ambitionierter Investor,
Sparkoyote-Style.
5-Jahre-Style, Sparkoyote-Style, dann müsste
Ja.
man monatlich 12.500 Euro reinbuttern. Ja,
Ja, für
monatlich.
dich ein Klacks, oder?
Und
Also das
dann
geht
würde
schon
man es
klar.
in 5 Jahren schaffen bei 7% Rendite. Natürlich, das ist jetzt vereinfacht gerechnet, also bitte jetzt hier
Ja.
nicht auf jedes Detail eingehen. Es geht nur um die Größenordnung, ob es dann 15.000 sind oder das macht dann auch keinen Unterschied mehr, weil das sind solche enormen Summen. Wer 12.000 pro Monat sparen und investieren kann, wird auch 15.000 schaffen, wenn er das wirklich will. Das ist so nur als hin im
Wahrscheinlich.
Hinterkopf. Also das ist wirklich extrem krass. Ja, so realistischer ist vielleicht 20 Jahre, oder? So in 2 Dekaden. Was meinst du?
Ja, also 20 können wir gerne mal machen und mich interessiert auch die 30 und die 40
Okay,
für die
20 Jahre.
ganz entspannten.
Also loggen wir mal erst 20 Jahre ein und dann sind
Ja.
es auf einmal nur noch 1.700 Euro, also 1.760 Euro. Also
Schauen.
das ist schon mal
Ja.
ein Stückchen weniger, wenn man das so sagen darf. Von 12.500 auf 1.760, oder? In 20 Jahren. Aber auch noch
Ja,
sportlich, oder?
auf jeden Fall. Aber auch das ist machbar. Ich kenne also hier einige in der Community. Wir haben auch schon Portfolios vorgestellt im Dividendendienstag, wo die Leute berichten, dass sie halt die 1.500 im Monat investieren. Das ist auch nicht so weit davon
Hatten wir ja
entfernt.
auch. Also
Das
das.
heißt, genau, das heißt, die Kandidaten, die das machen, die wissen dann so ungefähr, okay, in 20 Jahren können sie dann damit rechnen, so 2.200 netto an Dividendeneinkommen reinzubekommen.
Viele schreiben im Chat gerade, Potato King, Mr. Frankie, die interessieren sich für 30, aber auch 40 Jahre, wie du vorhin auch schon erwähnt hast. Also ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal auf 30 Jahre, oder? Das heißt, es wird deutlich weniger sein. Ich schätze, bei 30 Jahren wird es 900 Euro sein. Was meinst du? Oder weißt du es?
Ja, sag ich 800.
Okay, ich sage 900, du 800. 760 Euro? Okay,
Ich war
krass.
näher dran. Yeah.
Zinseszins komplett unterschätzt, aber 760 Euro pro
Ja.
Monat ist schon sehr viel realistischer als
Ja.
1.760, oder? Auch sehr
Ja.
sportlich, aber für, ich sage jetzt mal, jemanden, der in der Karriere etwas ambitionierter ist, sicherlich machbar, oder? Also ich würde jetzt nicht
Ja.
sagen, dass das unmöglich ist. Ja, so 12.000 ist
Definitiv.
schon heftig, aber das im Vergleich ist jetzt noch machbar, oder? Oder irre ich mich jetzt?
Nee, definitiv. Ich glaube, das ist schon für einige ziemlich machbar. Für andere wird es wahrscheinlich trotzdem sehr, sehr hoch erscheinen. Für andere, die denken sich wahrscheinlich, okay, das kann ich machen. Aber lass uns doch nochmal gucken, wie viel mussten wir denn jetzt insgesamt selbst eigentlich ansparen? Wird das hier noch irgendwo
Hier unten.
zusammengezählt?
275.000 haben wir angespart und
Okay.
über 624.000 haben wir an Zinsen sozusagen, also halt an Rendite erhalten. Ja.
Genau, einfach nochmal, um diesen Zinseszinseffekt nochmal vorzustellen in seiner vollen Wucht. Ja, und das wird jetzt wahrscheinlich beim nächsten Beispiel noch viel krasser werden, kann ich
Also
mir
40
vorstellen.
Jahre, dass man sich das auch bildlich vorstellen kann, wenn man mit 20 startet, mit genau 20 oder von mir aus nach dem Studium mit allen mit 25 startet, hat man das Ziel dann im Renteneintrittsalter erreicht. Weil das sind 40 Jahre. Das ist so in der Regel so eine Karriere, eine Arbeitskarriere von einem Menschen von 25 bis 65. In dem Zeitraum arbeitet er. Das
Genau
heißt,
das.
das hier ist in meinen Augen das, was wir jetzt bekommen, und ich schätze 300 Euro. 300 Euro pro Monat. Und ich schätze, das wird für viele Menschen durchaus realistisch sein. 360 Euro. Das müsste schon machbar sein, wenn man ambitioniert ist. Insbesondere in den späteren Jahren, wo man eh auch schon mehr verdient, dann kann man vielleicht auch schon mehr investieren. 360 Euro ist, glaube ich, machbar. Wenn man da wirklich
Ja.
zielstrebig ist, oder?
Ja, ich denke auch. Also das sind auf jeden Fall verschiedene Stationen, die wir jetzt erstmal so vorgestellt haben, ne? Das eine ist wahrscheinlich ein bisschen realistisch für den einen, das andere ist unrealistischer. Es ist einfach jetzt hier, um einfach grundsätzlich die Funktion, also die Funktionsweise des Investierens da vorzustellen, wie das funktioniert, ne? Und jetzt nicht, wenn man dann diese 900 1000 Euro irgendwie sieht, dass man dann denkt, um Gottes Willen, nie, nie werde ich das erreichen, sondern hier sehen wir, man muss halt selbst gar nicht so viel investieren, sondern man muss es eben klug investieren und 7% ist so das, was gehandelt wird als der übliche Marktdurchschnitt, was man so bekommt, wenn man in MSCI World oder MSCI Emerging Markets hier eine gut ausgewogene Weltstrategie auch fährt oder vielleicht selbst sich ein ETF-artiges Portfolio zusammenstellt, wird man in diese auf diese Rendite wahrscheinlich so hinkommen, wenn man nicht ein wirklich glückliches Händchen hat. Und ja, so kann man die Sache angehen und so wird das, wie du gesagt hast, alles deutlich realistischer. Ne? Und was man eben auch immer noch bedenken muss, wir sprechen jetzt hier so und haben das so ausgerechnet, als wäre, als hätten wir keinen Access mehr, als hätten wir keinen Zugang mehr zu diesem investierten Geld später, weil wir ja nur von den Dividenden leben können wollen. Aber was wir auch immer häufig sagen und betonen, ist, dass es auch nicht unbedingt schlimm ist, wenn man dieses Ziel nicht erreicht, weil es war ja nicht für die Katz. Du hast trotzdem viel, viel Geld investiert und eine andere Strategie wäre dann einfach zusammen mit den Dividenden und Teilverkäufen einfach dann auch zu leben. Und da kann man sich dann auch ausrechnen. Das ist alles eine Sache der Mathematik. Wie viele Jahre reicht dieses Geld dann für meine Ansprüche aus?
Wir haben hier natürlich das Thema Steuern jetzt mal außer Acht gelassen. Wir haben das einfache Berechnungen gemacht. Klar, man kann es jetzt perfekt machen, schlussendlich. Was ich hier an dieser Stelle einfach sagen will, Real Talk, jeder, der jetzt hier mit Steuern kommt und denkt, es wird dann noch unrealistischer, noch dies, das, jenes, der wird es eh nicht schaffen. Ja, Pech gehabt für dich. Ja, sollst du dich angesprochen fühlen. Die einzige Lösung, und die ist halt so, je realistischer dieses Ziel werden soll, ist, dass du mehr verdienst. Ja, ab irgendeinem Punkt. Und dadurch dann auch nicht mehr ausgibst, dein Lifestyle erhöhst, sondern mehr beiseite legst. Weil das Ding ist halt, wenn wir jetzt so auf dieses krasse Ziel nochmal zurückkommen, für alle Ambitionierten hier, wir sind jetzt hier 251 Leute, statistisch gesehen wären das jetzt Schweizer, wären ungefähr jeder Achte davon Millionär. Ja, statistisch gesehen zumindest. Da sind 12.500 Euro pro Monat investieren, um das in 5 Jahren zu schaffen, nicht etwas, was man als unrealistisch ansehen sollte, sondern als Ansporn. Hey, was muss ich eigentlich machen, dass ich so viel überhaupt verdienen kann überhaupt und dann noch netto beiseite legen kann und investieren kann? Ja? Also sprich, das ist dann eine völlig andere Denkweise und da wird man dann relativ schnell sehen, okay, das kann ich als Angestellter gar nicht machen. Ja, so die wenigsten Angestellten, auch hier in der Schweiz, wobei in der Schweiz, wenn wir aufs Brutto gehen in Deutschland, weil das wäre ja mehr als das Doppelte, ne? Das ist fast unwahrscheinlich auch hier in der Schweiz. Darum möchte ich auch sagen, wenn man solche Sachen erreichen möchte in sehr kurzer Zeit, da geht halt leider nichts um die Selbstständigkeit oder ums Unternehmertum als Angestellter. Muss ich die Blase platzen lassen, ist das kaum realistisch. Na, will ich hier einfach nochmal ranhängen, wenn man jetzt solche Ziele hat. Wollen wir jetzt noch mal so eine konservative Runde ausrechnen? Du hast ja vorhin noch ein paar andere Zahlen erwähnt. Wollen wir mit 2% oder wie?
Ja, mit den 2%, das wäre dann zum Beispiel die Variante, man investiert in einen FTSE All World. Ja, ohne spezielle Dividendenstrategie, sondern man di nimmt die Dividenden halt mit.
Also
Einfach.
machen wir noch mal. 3.000 Euro wollen wir brutto. Also nach Steuern 2.200 Euro netto pro Monat. Heißt, wir müssen das mal 12 rechnen, weil ein Jahr 12 Monate hat. Und dann 2%, Vanguard FTSE All World nehmen wir jetzt zum Beispiel hier, machen wir das Ganze durch 0,02, oder? Also das ist dann die konservative Variante. Und dann brauchen wir 1,8 Millionen Euro. Und das ist dann schon nochmal eine andere Hausnummer, oder? Das sind im Prinzip fast 2 Millionen Euro. Also das Doppelte wie vorher. Und ich habe vorhin gesehen, paar haben geschrieben, ich glaube, irgendwie ein ausstudierter Deutscher verdient in seinem gesamten Leben im Schnitt irgendwie 1,8 Millionen Euro. Also das verdient er ungefähr. Also das ist dann schon krass, wenn man das so sagen kann. Also sprich, das, was er verdient, müsste er beiseite legen, wenn man jetzt die Rendite außer Acht lassen würde. Das heißt, könnte von gar nichts leben.
Ja.
Aber wir haben natürlich die Rendite. Darum, ich weiß nicht, wie wollen wir das rechnen? Machen wir dasselbe Beispiel mit denselben Zahlen, oder? Fünf,
Genau.
müsste das Doppelte sein? Ich bin jetzt nicht das Mathe-Genie schlechthin, aber müsste doch überall das Doppelte sein, oder irre ich mich jetzt da?
Wie das
Weil
Doppelte.
vorhin hatten wir 12.500, da müssten das doch 25.000 jetzt sein, oder? Also alle Zahlen, die wir vorher hatten, die
Ich
ganzen
gehe auch.
Sparraten, müssten ja jetzt ja das Doppelte sein. Weil
Ja, eigentlich schon.
das Endkapital
Ja.
in 1,8 Millionen ist. Das heißt, wir können uns einfach
Ja.
sagen, man müsste das Doppelte sparen die ganze Zeit. Das heißt, jetzt in 5 Jahren sind es 25.000 Euro pro Monat und in 40 Jahren müssten es ungefähr 700 Euro sein. Ja? Und dann hätte man im Renteneintrittsalter diese 1,8 Millionen. Ja. So, das ist, glaube ich,
Ja.
das ist schon heftig, oder? Also ich weiß nicht, ob das so realistisch ist für die meisten. Wie schätzt du das ein? Ich meine, du bist ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, 700 Euro umgerechnet auf Franken, 800 Franken pro Monat sparen hier in der Schweiz ist sehr realistisch. Wenn du jetzt nicht völlig, du könntest im McDonald's arbeiten und du kannst einen Tausender sparen pro Monat, wenn du jetzt nicht völlig doof bist. Und du arbeitest einfach im McDonald's, ja? Das heißt, hier ist es nochmal was anderes. Wie schätzt du das jetzt so ein? So 700 Euro. Und das müsstest du ja dann schon direkt am Anfang der Karriere auch sparen können, weil wenn du mit 25 startest nach dem Studium, ist das möglich?
Wenn man es gut anstellt, wahrscheinlich schon.
Hast du es
Na,
geschafft, so viel
das.
beiseite zu legen?
Nein.
Ist,
Nein.
glaube ich, auch schon ambitioniert, oder? So von Anfang an,
Ich
700.
glaube, für viele ist es auf jeden Fall ambitioniert. Also gerade wenn man sich auch so das Durchschnittsgehalt, das Durchschnittseinkommen in Deutschland anschaut, ist es, glaube ich, schwieriger. Und da greift dann auch schon wahrscheinlich das, was du vorhin gesagt hast, dass man wahrscheinlich entweder selbstständig oder ein eigenes Unternehmen haben müsste. So, oder man hat halt wirklich einen guten Job, und macht das dann. Also da kommt es auch wirklich auf wieder jeden Einzelnen an, so wie realistisch das ist, was hat er vor, was hat er gelernt, kann er sich das vorstellen, ein eigenes Business zu machen, oder nicht. Ja, das hängt von wirklich vielen verschiedenen Faktoren ab. Ich glaube, für einige wird es wahrscheinlich schon eine Challenge sein, ja.
Also, das ist natürlich schon, also ich will ja nichts, er will ja nichts sagen, aber so knapp 2 Millionen Euro. Egal, wann man das in seinem Leben schafft, finde ich, solange man noch lebt, das ist schon eine Hausnummer, glaube ich.
Aber
Ja, so.
scroll noch mal runter, wie viel müsste man insgesamt gespart haben, wenn man diese 1, also wie viel muss man selbst sparen von den 1,8
350.000
Millionen?
Euro ungefähr und 1,45 Millionen.
305.
Ja. Und 1,45 Millionen sind die Zinsen über 40 Jahre. Also Zinsen einfach halt die Rendite.
Alter Leute, aber guckt euch diesen krassen Effekt an, oder? Also das ist doch wirklich heftig. Ich hätte jetzt mehr gedacht.
Das ist der
Also, guck mal,
Zinseszins.
du hast 1,8 Millionen am Ende und hast eigentlich nur 347.000 davon wirklich selbst gespart. So. Also, ich meine, klar, das sind horrende Summen, ja, ganz klar. Das sind Riesenzahlen. Aber trotzdem ist die 347.000 im Vergleich zu den 1,8 Millionen echt ein gutes Stück entfernt. Wow.
Also, aber das ist. Ich glaube, das ist schon relativ, das ist schon heftig. Ja, also das ist schon richtig heftig. Das ist schon ganz wild, glaube ich. Und ich will hier nochmal ganz kurz auch nochmal auf was eingehen. Und zwar, deshalb frage ich ja, ob das realistisch ist. Weil man muss auch verstehen, ich komme ja auch aus der Schweiz und hier in der Schweiz ist zum Beispiel das, also, wie sagt man dem, das Medianvermögen bei, was war es, über 100.000? Ich glaube, das Medianvermögen liegt bei über 100.000. Nee, Entschuldigung, das Medianvermögen liegt bei 250 oder 260.000. Und zwei Drittel der Schweizer, erwachsenen Schweizer, haben mehr als 100.000 an Vermögen. Und das durchschnittliche Vermögen eines Schweizer liegt bei über einer halben Million, bei irgendwie 570.000 US-Dollar. Also alles in US-Dollar. Also hier in der Schweiz sind halt nochmal andere, ich sag mal, andere Zahlen im Spiel. Darum sag ich jetzt zum Beispiel halt, je nachdem ist das hier jetzt, sind diese Zahlen in der Schweiz tatsächlich durchaus realistisch, wenn man das wirklich will, weil ein Schweizer, der gut ausgebildet ist, verdient alleine schon in seinem Leben zwischen 3,5 bis 4,5 Millionen Schweizer Franken in seinem Arbeitsleben. Ja? Heißt, wenn er also eine Sparquote von, ich sage jetzt mal, 30% hat oder so, kommt ordentlich bei was rum, wenn er da schon relativ früh anfängt zu investieren, dann kommt er vielleicht sogar über diese 1,8 Millionen innerhalb von diesen 40 Jahren. Darum, die Schweiz hat natürlich doch schon nochmal andere Möglichkeiten finanziell gesehen in absoluten Zahlen. Und das ist aber auch vielen Schweizern völlig bewusst. Darum kann auch jeder Schweizer praktisch überall in die Ferien gehen und es ist kostengünstiger. Es hört sich doof an, aber das ist es halt. Darum frage ich auch den Johannes hier die ganze Zeit, ob das mögliche oder realistisch ist oder eher übertrieben ist, weil ich das schwierig einschätzen kann und mich nicht so gut auskenne jetzt mit den deutschen Kosten, was man da so rechnen muss mit Ausgaben und so weiter oder wie viel man überhaupt verdient.
Ja, also wie gesagt, ich kann nur noch sagen, wir haben in der Community hier Leute, die legen regelmäßig ihre 1,5 Tausend, also 1.500 Euro monatlich zurück. Da ist es super realistisch. Für die grobe Masse wird es wahrscheinlich eine Challenge sein. Aber auch hier in Deutschland kannst du kostengünstig wohnen. Wenn wir jetzt mal von so einem, wenn wir einfach mal davon ausgehen, dass man irgendwie diese 2000 Euro im Monat bekommt, dann ja, sind 700, sagen wir einfach mal grob, also es ist knapp die Hälfte, es sind so ungefähr 40% Sparquote bräuchtest du dann auch. Das heißt, das andere müsste dann entsprechend günstig sein und da muss man sich dann auch überlegen, wie viel will man wirklich verzichten, diese dann in dem Fall 40 Jahre, oder ja, oder muss man dann wirklich sagen, okay, hier muss ich wirklich schauen, dass ich das Einkommen einfach hochschraube. Ja, es gibt immer diese zwei Mechanismen, an denen man drehen kann. Entweder man verzichtet hart und schraubt die Sparquote massiv hoch, so feiermäßig, so schnell wie möglich, ne? Oder ja, man erhöht das Einkommen und macht es auf diese Art und Weise möglich. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten.
Oder
Muss
beides
dann jeder für sich
gleichzeitig.
sehen, was. Oder beides gleichzeitig. So, was sind auch die Ansprüche? Was möchte man sich gönnen? Worauf möchte man nicht verzichten? Weil, ne, also man muss ja zwischendurch auch schon leben, so, und ne, auf sich Acht geben und auf den Körper Acht geben und sich gut ernähren und das, damit man dann auch noch später was davon hat, wenn man dann mal alt ist, damit man dann nicht irgendwie alt und klapprig und fast in den Sarg springt und man springt dann in die Luft so, yay, ich habe es geschafft, meine 1,5 Millionen. Oder eben auch die 900.000, jetzt ganz egal, über was wir sprechen, ganz wichtig, dass man dann am Ende auch noch was davon hat. Deswegen muss man sich natürlich auch überlegen oder sollte man sich überlegen, was sind denn eigentlich meine Ziele, die ich dann verfolge danach? Was will ich denn überhaupt mit dem Geld? Was will ich denn mit meinem passiven Einkommen? Oder sitze ich dann darauf und weiß dann gar nicht, ja, okay, dann gehe ich halt mal reisen wie die anderen. Ich habe gehört, das macht Spaß und das ist cool, dann mache ich das jetzt halt. Oder hat man wirklich eigene Träume, die man dann verwirklichen möchte? Und das ist auch ein wichtiger Punkt, sich einfach zu überlegen, weshalb mache ich das denn alles? Was natürlich auch als Ansporn dienen kann dafür, welche ja, Strapazen, sage ich jetzt einfach mal, man dann auf sich nimmt, während man dahin geht.
Auf jeden Fall. Also, ich finde es ja auch insgesamt sehr spannend. Das ist dann so eine Balance, die man, glaube ich, auch halten muss. Ja, also sprich, irgendwann merkt man ja durch jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt auf der Sparenseite auf zu viel verzichtet, kann es ja auch zu so einem Jojo-Effekt kommen, wie halt beim Abnehmen. Weiß nicht, ob du das dort kennst, wo du halt so ganz, ganz schnell viel abnimmst durch wenig Essen und so weiter und auf einmal kommt alles wieder instant zurück, sobald du mit dieser Diät dann fertig bist, so à la Jojo-Effekt. Und so ist es halt auch beim Verzicht oder umgekehrt halt eben auch. Und ich denke, da muss man dann halt so eine gewisse Balance finden und sich vielleicht auch überlegen, hey, wie viel Endkapital möchte ich überhaupt am Ende haben? Reichen mir 1 Million oder diese 900.000 oder brauche ich 3 Millionen, weil ich halt noch irgendwelche bestimmte Sachen machen möchte, die halt so viel dann kosten oder ich vom passiven Einkommen her so viel brauche, weil ich halt in einer 120 Quadratmeter Wohnung irgendwo mitten in der Stadt wohnen will. Also das kommt natürlich dann schon auch sehr auf die Idealvorstellung an, wie man sein Leben leben möchte und wie teuer dann das Ganze ist. Aber ich glaube, es sollte einfach ein Verhältnis, also einem Verhältnis sein. Das heißt, ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, dass, oh, ich will alles, ich will einfach diesen Lebensstil, den ich will, und die Sparquote ist mir egal und dann habe ich vielleicht nur 5% Sparquote. Das ist dann vielleicht ein bisschen fahrlässig fürs Alter her, für die Altersarmut dann. Und dann rutscht man vielleicht in Altersarmut verhältnismäßig, weil man halt 40 Jahre richtig gut gelebt hat wie ein König und jetzt muss man halt wirklich runterspecken und das will man eigentlich gar nicht. Und dann ist es halt, also Altersarmut ist ja vielleicht auch ein dehnbarer Begriff, vielleicht ist man dann nicht wirklich in Altersarmut, aber man fühlt sich so. Ja, also das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil dieses Armsein, das ist ja eigentlich ein Gefühl. Und es kann ja durchaus sein, weil ich halt immer in 120 Quadratmeter Wohnung gewohnt habe, relativ weit oben irgendwo und alles ist super schön, super easy und jetzt auf einmal in einer Einzimmerwohnung leben muss, weil es halt nicht mehr reicht hinten und vorne. Und vielleicht klappt da ja noch alles und du kannst essen und du musst dir um nichts anderes Sorgen machen, aber vielleicht fühlst du dich dann arm und du denkst, ja, ich bin jetzt in Altersarmut, obwohl das vielleicht statistisch gesehen gar nicht der Fall ist, aber du fühlst dich halt so, weil das halt so eine krasse Diskrepanz ist zu dem, wie du vorher gelebt hast und wie du jetzt leben musst, weil es nicht anders geht. Also ich denke, da muss man dann so einen Kompromiss machen, so hey, man will ja auch noch, ich sage jetzt mal, wenn man noch 65 wird und jetzt gesund lebt, noch bis 90, also 25 Jahre lebt, dann will man ja auch nicht wie ein Hund leben müssen, so übertrieben formuliert, oder? Also ich weiß nicht, wie es auch dir oder den Zuschauern geht, aber so zumindest den Lebensstil beibehalten, den man sozusagen während der Arbeit gehabt hat, bis 65, einfach diesen Lebensstil wenigstens beibehalten und den einfach weiterführen können, ohne jetzt vielleicht irgendwie noch erhöhen, die ganz einfach beibehalten. Und ich denke, das ist so für viele, auch für mich jetzt zum Beispiel, wenn ich mir das überlege, die ideelle Lösung. Ich will dann nicht immer mehr und mehr, sondern irgendwann auch sagen, hey, einfach diesen Lebensstil beibehalten, bis ich halt dann das Zeitliche segne. Oder?
Und ich denke auch, wenn jetzt einige vielleicht denken, okay, diese Summen, die sind unrealistisch und das kann ich nicht erreichen, dann schaut euch auf jeden Fall nochmal auch Videos zum Thema Entsparen an. Das ist dann die, würde ich sagen, einfach realistischere Variante, auch da an die ganze Sache ranzugehen. Man muss sich überlegen, man hinterlässt ja wahnsinnig viel dann, ne? Mit diesen 1,8 Millionen. Die sind ja investiert. Man hinterlässt die und die Frage ist, muss man denn so viel hinterlassen? Will man so viel hinterlassen? Ich meine, die Nachkommen, die freuen sich auf jeden Fall. Und du bist der Rockefeller wahrscheinlich der Familie. Dann noch für Generationen werden die hoffentlich danach davon profitieren. Wenn man ihnen auch so ein bisschen finanzielles Wissen natürlich an die Hand gibt. Aber das muss man auch wieder schauen, wie realistisch ist das Ganze, ne? Wir sagen hier viel, wie realistisch, aber so ist es. Dann einfach Richtung Entsparen zu gehen und gucken, weil dann brauchst du halt wirklich weniger. Dann brauchst du nicht diese 1,8 Millionen oder 900.000 noch nicht mal, sondern dann guckst du einfach, du planst dein Leben zurück, also Backtiming. Sagst einfach, okay, was denkst du, wie alt wirst du? 100. Gehen wir mal vom Positiven und dass die Pharmaindustrie noch ein
Kann ich das
bisschen
auch auf dem Zinsensparrechner
positiv.
machen? Also auf dem Sparrechner? Wo ist das?
Bin ich mir
Entsparen.
jetzt nicht sicher. Bin ich
Was
mir
ist
jetzt
ein
nicht sicher. Natürlich
Entsparrechner,
geht das
oder?
auch. Gibt es den da?
Ich guck mal kurz. Entspar, nee, nicht Ansparrechner.
Entsparrechner.
Wie hast du das gesucht?
Ich habe nicht gesucht. Ich habe mir hier nur in meinem eigenen File hier gerade Notizen gemacht, damit
Entnahmeplan
ich
haben wir hier.
weiß, über was ich
Entnahmeplan.
rede.
Ich will die Kapitalentnahme berechnen, oder? Oder was wollen wir berechnen?
Ja, genau. Also wir haben ja, was wir dann immer bedenken müssen, wir haben ja einen Teil Dividenden, die reinkommen und wir haben die Möglichkeit, Kapital zu entsparen. Und da ist halt einfach nur der Nachteil, ne? Vielleicht, wer aufmerksam war, hat schon gemerkt, ich musste hier ein Mindestalter, also wenn du Backtiming für dein Leben betreiben willst, dann musst du einfach überlegen, wie alt wirst du? Wenn du dich da vertust und sagst, du bist nur 80, wirst aber dann irgendwie 95 und rechnest dann
Also ich habe da,
dein
glaube ich, einen anderen Rechner. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel, ich kann die Rentendauer eintippen. Wie lange wollen wir in Rente sein? Das heißt,
Ja,
wenn man
genau,
100
das
wird,
ist doch vollkommen in
von
Ordnung.
65 bis 100 wären dann
Ja.
35 Jahre Rente, oder? Von 65 bis
Ja.
100.
Ja.
Dann Zinssatz, also sprich halt die Rendite, da müsste man dann schon 4% nehmen, oder? Die 4%-Regel. Oder nee, entsparen wäre ja mehr, oder? Weil bei 4% würden wir ja sozusagen das Kapital nicht anfassen.
Ja, gut, das hängt wieder davon ab, ne? Du kannst ja im Prinzip jede Zahl da eingeben, die du möchtest, damit dann das dabei rauskommt,
Machen wir mal 4%.
was du möchtest.
Und wie
Ja.
viel, also wenn wir jetzt, nee, was wollen wir überhaupt berechnen? Ich bin jetzt hier komplett perplex. Wir wollen das Kapitalvermögen berechnen, wie viel Geld wir brauchen, oder?
Wir wollen berechnen, ja, wie viel Geld brauchen wir
Genau.
insgesamt eigentlich, um
Weil wir 3000 Euro pro Monat entnehmen wollen. Brutto.
wir wollen 3.000 Euro pro
Genau.
Monat entnehmen und wie alt werden wir denn? Achso, Rentendauer 35,
Ja,
hast du
also
schon
100
gesagt,
Jahre werden wir. Von
65 bis
65,
100,
ja, genau.
genau.
Und Restkapital 0 Euro. Und Dynamik machen wir
Ja.
noch 2% Inflationsausgleich hier. Guter Tipp,
Ja.
ein
Perfekt,
Abo-Stein.
perfekt,
Also
perfekt.
die Leute sehen es hier, ihr seid wirklich spitzenmäßig verbessert ihr
Ja.
hier uns. Nehmen wir jetzt noch den Steuersatz mit rein, damit wir hier wirklich komplett am Start sind mit dem
Ja,
Steuerfreibetrag
klar,
und den
natürlich.
26,375%. Ich hoffe, das sollte
Klar.
okay sein, weil Zinssatz 7% müsste auch korrekt sein, oder? Also, let's go. Kapitalvermögen, was schätzt du? Wir müssen es erst schätzen. Ich denke 400.000, sage ich.
Ja, von mir aus. Gehe ich
Sagst du auch
mit.
400.000? Was sagen die
Ja.
Zuschauer? Haut auch einmal ein Guess rein. 3, 2, 1. Wow, 765.000.
Nein, das glaube ich nicht. Ich
Doch,
glaube,
das
so
steht
krass
hier.
ist es nicht.
Hä, was?
Was?
Doch, doch. Weil
Achso.
jetzt haben wir die Dynamik drin, die 2% Inflation. Doch, doch. Wenn ich jetzt die Dynamik rausnehme, also wenn wir jetzt
Ach
hier
so.
die Dynamik rausnehmen und die Steuern rausnehmen,
Okay.
müsste es deutlich niedriger sein. Dann sind es 483.000. Also sehr spannend. Also das macht schon einen riesigen Unterschied, auf jeden Fall. Haben wir uns das vorhin alles schön gerechnet? Hier haben wir euch geclickbaitet. Ja. Dafür gibt es einen Daumen nach oben.
Ja, definitiv. Gerne sowieso, liebe Leute. Wir sind schon seit knapp einer Stunde online. Wir haben noch kein einziges Mal übrigens, ne? Nach einer halben Stunde sagen wir normalerweise hier.
Normalerweise ja.
Einmal bitte den Daumen nach oben. Ja.
Also das ist schon krass. Also ich mache jetzt noch mal die Dynamik rein und den Steuersatz, damit sie wirklich richtig haben. Das sind dann 800.000 mit Entnahme. Wir wollen am Ende null haben. Das ist schon heftig. Aber wie realistisch ist es, dass wir 100 Jahre alt werden? Das weiß ich halt nicht. Kann ich schwer abschätzen.
Ja, das weiß ich leider auch nicht.
Aber wir könnten auch
Ich weiß
sagen, mit
nicht, welche Sprünge wir noch
55 gehen wir in
machen.
Rente und bis 90 leben wir. Das wäre dasselbe Szenario, einfach, dass wir das früher rein. Aber es ist schon eine heftige Summe, die man tatsächlich braucht für diese 3000 Brutto, die wir pro Monat haben wollen. Das ist schon. Und wenn ich das so sagen darf, für die breite, 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 breite Masse, sehr unrealistisch, glaube ich. Wenn ich mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehne. Für die breite Masse, weißt du, also für die Mehrheit, die jetzt zum Beispiel in Deutschland lebt. Weil du müsstest halt effektiv so viel investiert haben an der Börse, knapp 800.000.
Nee, auch das musst du ja nicht komplett selbst sparen, sondern du kannst ja normalerweise mit einem Zinseszins auch dahin kommen auf diese Zahl, wenn du die Zeit hast. Weißt du? Bis zum Renteneintritt.
Ja.
Dann musst du nicht die 800k komplett selbst sparen, was das wieder ein bisschen einfacher macht. Aber die Zahl überrascht mich natürlich auch, es ist mehr, als
Ich
ich
meine,
gedacht hätte.
nehmen wir mal an, man wird nur 90, von 65 bis 90. Das ist, glaube ich, durchaus realistischer. Das ist wahrscheinlich ja auch meistens So, also ich glaube, es wären nicht so viele Leute 100, glaube ich jetzt. Vielleicht irre ich mich ja, aber 100 ist schon, also wer 100 wird, also dreistellig wird, mein Respekt, weil da hat man dann schon, doch schon, ist man sehr gesund unterwegs, glaube ich. Weil dann braucht man auf einmal nur noch 620.000. Das ist schon wesentlich weniger, wenn man 25 Jahre Rentedauer mit einberechnet. Und man bekommt ja noch die gesetzliche Rente auch dazu. Das kommt ja noch on top zu dem, was wir hier berechnet haben. Wenn man das ganze Leben lang gearbeitet
Richtig,
hat.
richtig, richtig,
Das
genau.
wäre dann
Aber
noch so
lassen
der
wir die
Bonus on
erstmal
top.
außen vor. Wir sind schon kompliziert genug mit der gesetzlichen Rente, wird es noch heftiger. Also du hast jetzt ausgerechnet die 650.000,
Nee,
ja?
620.000.
620.000. Jetzt könnte man natürlich nochmal ausrechnen, wie viel muss man investieren, um diese 620.000 zu erreichen.
Okay, machen wir gleich. Ich gehe.
Schätzungsweise irgendwie Richtung 200.000 oder so. Und dann wird das Ganze schon wieder sehr realistisch.
Also,
Finde
wir
ich.
gehen jetzt in den Sparrechner. Ja, hier. Wir
Ja.
wollen die Sparrate berechnen. Wir fangen bei 0 an. Wir wollen 622.000 Euro. Und jetzt machen wir es richtig mit Steuern
Yep.
und 7% Zinsen und 2%
Yep.
Dynamik extra für
Yep.
euch, ja, mit eurem
Yep.
Feedback. Wir fangen bei 0
Ja.
an und wir haben jetzt erstmal 5 Jahre wieder dieselben Intervalle. 5 Jahre, wir sind ambitioniert, wieder Superheld. 8.700, eher unrealistisch. Gehen wir jetzt auf 20, jetzt kommen wir dann zu den realistischeren Zahlen. Bei 20 Jahren müsste man 1.260 Euro ansparen. Das ist schon durchaus machbar. Das ist aber sogar jetzt mit Steuern mit einberechnet und Dynamik, Inflation. Dann bei 30 Jahren
Dreißig,
sind wir
ja.
nur noch bei 5, genau exakt 575 Euro pro Monat. Das ist schon
Okay.
mal realistischer. Und jetzt kommen wir ja zum
Definitiv.
Idealbeispiel. 40 Jahre, 290 Euro.
Ja, also Leute.
Also,
Wenn das nicht mal eine Zahl ist, oder?
vorhin hat
Jetzt haben wir
irgend...
euch 290 Euro ausgerechnet.
Also vorhin hat irgendjemand
Die werden wir
geschrieben,
hinkriegen.
er ist Student und schafft es sogar, 300 Euro zu investieren jeden Monat. Als Student hat
Ja.
er mir geschrieben hier vorhin im Chat. Das heißt sogar, als Student mit 20, wenn man da schon loslegt, schafft man es 5 Jahre vor Renteneintrittsalter. Auf diese Summe.
Ja.
Also das ist schon heftig, finde ich,
Also.
oder? Das ist schon
Ja,
krass.
definitiv. Definitiv. Und dann gibt es noch den Punkt, geht man dann wirklich schon in Rente und verdient gar nichts mehr oder hat man vielleicht trotzdem Bock, noch irgendwas zu machen und verdient vielleicht sich noch was dazu und kann dann noch Kapital, was man investiert hat, noch sparen. Vielleicht. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, aber ich denke, wir haben gezeigt, dass es deutlich, also schon ziemlich realistisch. Finde
Also
ich.
ich glaube, wenn wir zusammenfassen können, damit es realistisch wird, müssen wir über Anlagezeiträume von 30 bis 40 Jahren sprechen, oder? Oder
Ja,
zumindest
auf jeden
20
Fall.
Jahre plus, finde ich. 20 Jahre und drüber. Vielleicht können wir uns auf das einigen. 20 plus. Weil da hast du die
Ja.
Ambitionierteren dabei, aber auch die weniger Ambitionierteren, aber nicht die überambitionierten. Ja, so 20, also 2 Dekaden, 3 Dekaden, 4 Dekaden oder halt mehr. Das ist durchaus realistisch machbar, auch für den kleinen Mann, die kleine Frau.
Ich denke auch. Und das soll doch hier mal schöne Motivation sein, oder?
Auf jeden
Haben wir
Fall.
euch damit motiviert? Dann lass mal einen Daumen gerne nach oben da. Darüber freuen wir uns sehr. Und damit haben wir, denke ich, auch die Dividenden hier gebührend gefeiert.
Auf jeden Fall. Und vielleicht auch nochmal zum Erwähnen. Sogar machbar mit Dynamik 2%, also Inflation und Steuern mit einbezogen aufs deutsche System jetzt mit dem Freibetrag. Das ist auch mit einberechnet. Also das darf dann auch keine Ausrede mehr sein. Steuern und Inflation. Also auch mit diesen
Richtig.
Dingen ist es machbar.
Richtig.
Also ist schon
Richtig.
crazy eigentlich. Also 290 Euro,
Ja.
das ist machbar. Nice.
Ja.
Haben wir noch irgendwas, was wir zusammenfassen müssen, so als Erkenntnis jetzt zu diesem? Also Minimum 20 Jahre plus, es ist machbar, auch mit Steuern. Und 290 Euro sind das pro Monat, um dann halt entsprechend mit Entsparen sich eine ordentliche Rente zu gönnen.
Richtig, genau. Immer gucken, was sind die eigenen Anforderungen, was will ich eigentlich erreichen, ne? Sind immer individuelle Sachen, berücksichtigt die auf jeden Fall auch. Und dann haben wir euch hier die Seiten gezeigt, wo ihr dann auch eure Zahlen eingeben könnt. Dann kommt ihr vielleicht auf noch was, auf ein ganz individuelles Ergebnis, was euch dann dabei hilft, natürlich die Zukunft selbst zu planen und selbst in die Hand zu nehmen und zu gucken, wie viel müsst ihr denn investieren. Dann könnt ihr euch entscheiden, in welche Produkte ihr investieren wollt, dementsprechend. Und ja, so sieht's aus.
Ich würde sagen, nächstes Mal ist wieder angesagt, Portfolios von euch oder Depotvorstellungen. Sendet also eure Portfolios an info@barkojude.ca, dann können der Johannes und ich mir das dann gemeinsam anschauen mit euch in der Community. Weil wird immer gefragt, wo man kann man das hinsenden. Und ich denke, das heißt, nächstes Mal wieder Portfolios von dir oder von deiner Seite noch etwas abschließend, letzte Worte.
Nö, passt. Ich fand's super. Vielen Dank, dass ihr wieder da wart, dass ihr uns geholfen habt, hier die bestmögliche Rechnung zu machen und das Ganze realistisch zu betrachten. Und es hat viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder eure Portfolios roasten und anschauen, schickt sie an info@sparkoyote.ch. Wir freuen uns. Bis dann.
Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrudel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Trete außerdem dem exklusiven Finanzrudel Community Club bei finanzrudel.ch/club und tausche dich mit tausenden Gleichgesinnten im Finanzrudel aus. Mehr über mich und meine Reise erfährst du auf meinem Blog www.sparkoyote.ch. Interessiert dich, an welchen Projekten ich aktuell arbeite, dann findest du mich auf Instagram @sparkoyote. Auf meinem YouTube-Kanal Thomas der Sparkoyote findest du aktuelle Videos zum Thema persönliche Finanzen, Unternehmertum und Minimalismus. Bis bald!